Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Und bevor ich selbst anfange, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen, kommen wir jetzt zu dir, Herr, an diesem Sonntag, Herr, und ich danke dir, ja, wir danken dir, dass wir uns auch so frei hier versammeln dürfen, Herr, dass wir Zugang zu deinem Wort haben, Herr, auch in so vielen verschiedenen Übersetzungen, Herr, und dass wir auch nicht vor Verfolgung Angst haben müssen, Herr, und vor allem, dass der Weg zu dir frei ist, durch dich, Herr Jesus, dafür danke ich dir, und ich bitte dich um deinen Segen, deine Gnade, Herr, öffne auch unsere Augen, die Augen unserer Herzen, Herr, dass wir die Wunder in deinem Gesetz erkennen und dass wir auch etwas für unser persönliches Leben mitnehmen können, Herr, und gib auch mir Gnade, dass ich das weitergebe, was auch wirklich deinem Wort entspricht. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, heute also schon der dritte Teil zur Frage, wie ist es im Himmel vor der Auferstehung? Ich hatte ja am Anfang dieses Jahres mit der Auferstehung begonnen und dann war das ein kleiner Einschub, der jetzt schon der dritte Teil hat. Und ich kann jetzt schon ankündigen, es wird einen vierten Teil geben. Nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, der vierte Teil, und das sollte dann auch der letzte sein. Ja, ich möchte einsteigen, aber mit einer Frage. Wenn sich jemand berufen fühlt, die Antwort rauszurufen, darf er das tun? Was ist denn das Höchste und das Beste, wonach ein Mensch trachten kann? Ja, nicht ganz, also Ewigkeit ist ein Teil davon. Ja, aber wer ist denn droben? Ja, genau, Gott selbst. Das Höchste oder der Höchste, die Frage war ein bisschen fies gestellt, der Höchste, nach dem wir trachten können, ist Gott selbst. Jesus Christus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Wir haben ja in den letzten beiden Teilen den gegenwärtigen Himmel, den Wohnort Gottes etwas näher betrachtet. Aber das Beste an dem Himmel ist nicht seine Schönheit. Das Beste an dem Himmel sind auch nicht die Engel, die wir dort treffen werden. Das Beste an dem Himmel sind auch nicht die Geister der vollendeten Gerechten, die wir dort treffen werden und mit denen wir Gemeinschaft haben können. Nein, das Beste am Himmel ist natürlich Gott, der Lebendige selbst. Und wer schon hier auf Erden das Große und Erste, ja das höchste Gebot befolgt und Gott zu seiner höchsten Freude und zu seinem größten Ziel macht, der kann jetzt schon die größte und tiefste und beste Erfüllung erfahren, nämlich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst, quasi der Hauch vom Himmel, den wir hier schon auf Erden erfahren können. Der Theologe und Philosoph Jonathan Edwards sagt es einmal so: Gott ist das höchste Gut der vernünftigen Kreatur. Und die Freude an ihm ist die einzige Freude, mit der unsere Seelen befriedigt werden können. In den Himmel zu gehen, um sich völlig an Gott zu erfreuen, ist unendlich viel besser als die angenehmsten Dinge hier. Väter und Mütter, Ehemänner, Ehefrauen, Kinder oder die Gemeinschaft irdischer Freunde sind nur Schatten. Aber die Freude an Gott ist das Wesentliche. Diese sind nur vereinzelte Strahlen, aber Gott ist die Sonne. Diese sind nur Bäche, aber Gott ist die Quelle. Diese sind nur Tropfen, aber Gott ist der Ozean. Warum ist das so? Ja, weil Gott die Menschen, also uns, alle, die wir hier sitzen, in seinem Bild geschaffen hat und, wie der Prediger sagt, weil er die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Das Geschöpf kann also, wenn man ganz nüchtern denkt, das Geschöpf kann nur Ruhe und Frieden in seinem Schöpfer finden, wenn tatsächlich die Ewigkeit in unserem Herzen ist, wie die Bibel sagt. Dann kann nur der Ewige selbst unsere Herzen und dessen Sehnsüchte befriedigen. Wenn wir tatsächlich im Bild Gottes geschaffen sind, wie es die Bibel mehrfach sagt, dann können wir nur in Gott selbst unseren Lebenssinn und unsere Bestimmung finden. Ja, wir Menschen neigen dazu, oft anderen Dingen nachzujagen. Wir jagen vielleicht unseren Ehepartnern nach. Darin suchen wir unsere größte Erfüllung. Oder unseren Hobbys, ob es jetzt für uns Männer Fußball ist, die einen, oder Eishockey, das ist ja mehr hier in der Schweiz verbreitet, oder ob es Modellbau ist, oder ob es unser schöner Garten ist, oder wir gehen in unsere Arbeit auf und das ist unser größtes Ziel, da wollen wir die Besten sein, oder wir gehen in unserem Essen auf, das kann es auch geben. Bei all dem, was wir auf dieser Welt nachjagen, ist das dieses instinktive Versuchen, die Ewigkeit in unserem Herzen auszufüllen. Wir wollen Erfüllung finden, wir wollen all das festhalten, was uns glücklich macht. Aber nichts auf dieser Erde, nichts auf dieser Welt, nicht einmal unser eigener Ehepartner und auch nicht unsere Kinder werden uns bleibende Erfüllung geben. Bleibender Friede, bleibendes Glück finden wir nur in Gott selbst. Der Augustinus bringt es in einem Gebet zu Gott auf den Punkt. Es ist ein sehr bekanntes Zitat. Ich lese es trotzdem einmal mehr vor. Es ist nicht das erste Mal, dass auf dieser Kanzel zitiert wird. Denn auf dich hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir. All die Unruhe, die sie vielleicht verspüren, all das Trachten, all das Jagen nach allem Möglichen, man könnte sagen, es sind eigentlich Symptome unserer tiefsitzenden Sehnsucht nach Gott selbst. Solange wir in seinem Bild geschaffen sind und solange die Ewigkeit in unserem Herzen ist, solange werden wir nirgendwo anders endgültige Befriedigung finden als nur in Gott selbst. Und darum wollen wir uns heute eigentlich direkt zur Quelle begeben. Wir wollen in den Thronsaal Gottes treten und uns mit dem höchsten Gut des Himmels selbst beschäftigen, nämlich mit dem lebendigen Gott. Wir sind ja in den vergangenen beiden Teilen von Hebräer 12, Verse 18 bis 24 ausgegangen. Und in diesem Text stellt der Autor dem irdischen Sinai-Berg, wo Gott das Gesetz gab, den himmlischen Zionsberg gegenüber, wo der lebendige Gott selbst wohnt. Wir, die wir hier sitzen und an Jesus Christus glauben, wir sind als Gläubige des neuen Bundes nicht zum Berg des Gesetzes gekommen, hier auf Erden, sondern zum Himmel selbst. Wir sind ein himmlisches Volk. Und so schreibt der Hebräerbriefautor Folgendes in Hebräer 12, Vers 18 bis 24. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Hebräer 12, Vers 18 bis 24. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, so soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Bis soweit. In den vergangenen beiden Teilen haben wir gesehen, dass das himmlische Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes, ein tatsächlicher, wirklicher Ort ist, ein sehr schöner Ort. Wir haben gesehen, was es bedeutet, dass wir einst die Myriaden von Engeln treffen werden und Gemeinschaft mit den Geistern der vollendeten Gerechten haben werden. Wir haben auch gesehen, dass jetzt schon, jetzt wo wir hier auf Erden leben, dass der Himmel immer da ist, wo wir als Bewohner oder als Bürger des Himmels sind. Stephanus zum Beispiel, als er gesteinigt wurde, bekam von Gott einen kurzen Einblick, als der Herr wie den Vorhang zur Seite schieb und Stephanus in dem Moment, als er im Sterben war, den Himmel geöffnet sah und Jesus Christus bereit sah, ihn zu empfangen. Heute wollen wir uns nicht mit dem Himmel als Lokalität beschäftigen, nicht mit den Geistern, nicht mit den Engeln, sondern mit, wie es hier in Hebräer 12, Vers 23 steht, mit Gott, dem Richter aller. Er, der lebendige Gott, ist der Mittelpunkt des himmlischen Jerusalems. Er ist der Mittelpunkt des Paradieses und er thront in seinem Tempel im Himmel. Der Hebräerbrief nennt den Ort, wo Gott wohnt, wo Gott seinen Thron hat, das Heiligtum. Und wenn wir jetzt in das Heiligtum eintreten und uns Gott sozusagen bildhaft nähern, dann gibt es ein Buch in der Bibel, das uns sehr viel über dieses Heiligtum, über den Thron Gottes verrät. Und das ist, der Freddy hat schon daraus vorgelesen, die Offenbarung. Also wenn wir uns jetzt mit Gott, dem Richter aller, beschäftigen wollen, müssten wir eigentlich zur Offenbarung gehen, nämlich zu den Kapiteln 4, 5, 6, auch Kapitel 8, Kapitel 15, Kapitel 14. Dort erklärt der Johannes einiges über das Heiligtum, in das er eintreten durfte und wo er im Geist Gott von Angesicht zu Angesicht sehen durfte. Und während Johannes im Geist im Heiligtum ist, beschreibt er viele Dinge, die es auch im antiken jüdischen Tempel beziehungsweise in deren Vorläufer der Stiftshütte gab. Und das ist auch kein Wunder, denn Hebräer 9, Vers 23 nennt die Dinge der Stiftshütte, Abbilder der Dinge in den Himmeln. Es sollte uns also nicht verwundern, dass der Thronsaal Gottes stark an gewisse Dinge im Alten Bund erinnert. Denn die Dinge der Stiftshütte waren Abbilder der Dinge in den Himmeln, wie Hebräer 9, Vers 23 sagt. Und das, was nun Johannes da sieht in diesem Heiligtum, hängt eben eng damit zusammen, wie unser lebendiger Gott wirklich ist. Man kann es so vergleichen mit diesem eher weltlichen Spruch: Zeig mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist. Ja, nach säkulärem Psychologieverständnis ist die Wohnung eines Menschen das Spiegelbild seiner Seele. Ist vielleicht ein bisschen pauschalisierend, aber so abwegig ist das nun auch wieder nicht. Wenn jemand gerne viel Glotze guckt, wird sich das auch auf seine Wohnung ausschlagen, zum Beispiel. Das nur mal als ganz profanes Beispiel. Ja, auch Gottes Thronsaal, sozusagen sein Wohnzimmer, sein Heiligtum, gibt tatsächlich Einblick in das Wesen unseres dreieinen, lebendigen und ewigen Gottes. Und wir werden die Dinge, die der Apostel Johannes im Laufe der Offenbarung erwähnt, in der Reihenfolge betrachten, wie sie im irdischen Tempel angeordnet waren. Beachten sollten wir allerdings, dass Johannes eine hochsymbolische Sprache verwendet. Wenn Sie ihr soeben zugehört haben, wie der Freddy Offenbarung 4 vorgelesen hat, oder nicht alles, aber das meiste aus Offenbarung 4, das sind schon einige mysteriöse Dinge, die da der Johannes beschreibt und die für uns, solange wir hier im Diesseits herumturnen, ein bisschen schwer zu verstehen sind. Tatsächlich sieht Johannes Jesus einmal als Gott selbst in Offenbarung 1, dann sieht er ihn als geschlachtetes Lamm, Offenbarung 5, dann sieht er ihn als ein sogenannter anderer Engel, Offenbarung 8, und dann sieht er ihn als königlicher Reiter, Offenbarung 19. Er hört auch einen sprechenden Altar, Offenbarung 16. Also die Sprache ist sehr, sehr symbolisch im Buch der Offenbarung. Und solange wir hier in unserem Leib diesseits des Himmels sind, werden wir nicht alles vollumfänglich verstehen, was dort in der Herrlichkeit eigentlich wirklich abgeht. Jedenfalls präsentiert sich das Heiligtum im himmlischen Tempel, wo Gott als Richter aller thront, im Buch der Offenbarung als ein gigantischer, prächtiger Saal, ein Ort, der seinesgleichen suchen würde hier auf Erden. Ja, stellen Sie sich die allergrößten und allerbesten und allerschönsten Ball- und Versammlungssäle auf, die Sie sich vorstellen können. Vielleicht waren Sie schon mal in einem Schloss und haben solche Säle besichtigt, so riesigen Spiegelsäle oder was weiß ich, was es alles gibt. Das sind nur Abstellkammern im Vergleich mit dem Thronsaal Gottes. Und als erstes, wenn wir die Reihenfolge im Tempel beachten würden, also im irdischen Tempel, der ja jetzt nicht mehr da ist, würde der Johannes ein Altar im Himmel sehen, der in Offenbarung 6 und 8 und 14 geschildert wird. Und unter diesem Altar, den Johannes da sieht, während er im Geist im Himmel ist, sieht er die Seelen der für ihren Glauben Ermordeten. Sie versammeln sich dort vor diesem Altar und sie fragen Gott, wie lange es noch dauert, bis er Rache nimmt. Rache dafür, dass sie um ihres Glaubens willen ermordet wurden. Rache dafür, dass die Menschen Gott ablehnen und seine Botschafter töten. Und auf diesem Altar brennt ein Feuer, das von einem Engel instand gehalten wird, der andere Engel genannt wird. Nun, das Gegenstück im irdischen Tempel zu diesem brennenden Altar war im Alten Testament das Brandopfer, der Brandopferaltar. Und die dort dargebrachten Tieropfer haben ja immer wieder gezeigt, immer wieder, wenn die Israeliten ein Opfer darbringen mussten, dass es ohne Blutvergießung keine Vergebung gibt, wie es in Hebräer 9, Vers 22 heißt. Und so waren diese ständigen Opfer, das waren ja unzählige, die im Volk Israel dargebracht wurden, waren schon ein Hinweis darauf, auf das zukünftige, ein für allemal dargebrachte Opfer von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und der brennende Altar im himmlischen Heiligtum, wo Gott seinen Thron hat, weist auf dieses Opfer des Herrn Jesus Christus zurück. Es ist also ein Hinweis darauf, dass die Sühnung am Kreuz wirklich genug war. Der Hebräerbrief schildert ja ausführlich, dass der Tempel und Opferdienst jetzt hinfällig geworden ist, weil Christus alles vollbracht hat. Und der brennende Altar im Tempel, im Heiligtum Gottes, erinnert daran. Es ist daher kein Zufall, dass sich die Seelen der Märtyrer ausgerechnet unter diesem Altar im Heiligtum versammeln. Wie ihr Herr und Erlöser haben auch sie ihr Leben als Opfer dargebracht. Sie starben, weil sie einer feindseligen Welt ihren rechtmäßigen König verkündigten. Und diese Szenerie zeigt uns schon, dass der Gott als Richter aller, wie in Hebräer 12, Vers 23 nennt, dass Gott als Richter aller nicht vergisst. Unser Gott ist nicht vergesslich. Unser Gott übersieht nichts. Am Kreuz hat er die Sünden der Welt gerichtet. Jesus Christus hat die Strafe getragen. Aber er wird einst alle richten, die das Kreuz ablehnen. Daran erinnern der brennende Altar und die Märtyrer um den Altar in Gottes Thronsaal. Unser Gott, der Richter aller, ist kein vergesslicher Gott. Was auch immer uns vielleicht angetan wird um des Glaubens willen, Gott sieht es und er vergisst es nicht. Und wir sehen auch, unser Gott ist so gesehen kein selbstsüchtiger Gott. Wir haben gern unsere Privatsphäre unter Umständen und wir suchen uns ganz genau aus, wer in unsere Wohnung reinkommt. Aber in Gottes Wohnung, in seinem Heiligtum, ist Platz für alle Märtyrer, die fragen können sogar, wie es in Offenbarung 6, Vers 9 bis 11 heißt, bis wann, Herr? Und es ist Platz in seinem Heiligtum für eine sichtbare Erinnerung an die Erlösung der Menschen. Wir gehen weiter. Wenn wir jetzt diesen Altar passieren, kommen wir zu einem gläsernen Meer, gleich Kristall mit Feuer vermischt oder gemischt, Offenbarung 4, Vers 6. Der Bibellehrer Dr. Roger Libby, der sieht in diesem Meer einen Hinweis auf das Waschbecken im Tempel. Es geht hier jetzt nicht um tatsächliches Wasser wahrscheinlich, weil es wie ein Meer ist, wie die Offenbarung schildert, aber an dieser funkelnden Fläche, die wie ein gläsernes Meer ist, stehen die Seelen der Gläubigen, die überwunden haben. Offenbarung 15, Vers 2. Und diese loben Gott mit ihren Harfen. Wir können mal aufschlagen, Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied des Knechtes, das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, allmächtig, allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Jetzt in dieser Stelle sehen wir spezifisch diejenigen, die am Ende der Zeit überwinden. Der Apostel Johannes, der durfte ja quasi wie ein Zeitreisender im Geist in den Himmel kommen, am Ende der Zeit, wenn Gott die Erde richtet und seine Herrschaft antritt. Aber wenn wir die Schilderungen in der Offenbarung mit den Schilderungen im Hebräerbrief vergleichen oder mit Hesekiel 1 oder Jesaja 6, können wir schon davon ausgehen, dass das Heiligtum jetzt gleich aussieht wie in der Zukunft. Und daher glaube ich auch, dass jetzt sich an diesem gläsernen Meer in diesem Moment die Überwinder schon sammeln, die jetzt schon beim Herr sind, nämlich all die Gläubigen aller Zeitalter, die Versammlung der Erstgeborenen, wie es heißt in Hebräer 12, dass sie sich am gläsernen Meer vor Gottes Thron versammeln und ihn loben und preisen. Das ist also bemerkenswert. Während wir hier jetzt auf der Erde, wir sind ja versammelt hier im Gottesdienst, wie es Hebräer 12, Vers 22 sagt, wir sind hier versammelt vor, sinngemäß, vor dem himmlischen Zionsberg, wir sind versammelt vor dem himmlischen Jerusalem, wir sind versammelt vor der Stadt des lebendigen Gottes, vor den Myriaden von Engeln, vor der Versammlung der Erstgeborenen und vor den Geistern der vollendeten Gerechten und vor Gott und dem Herrn Jesus Christus selbst. Und während wir hier versammelt sind und Gott anbeten und loben, und vielleicht sitzen Sie ja auch mit betendem Herzen und sind mit Ihrem Herzen bei Gott und beten ihn an, und in diesem Moment sind gleichzeitig mit uns auch unzählige Überwinder im Himmel, die am Thron Gott den Herrn anbeten und ihm singen und spielen und ihn loben für all das, was er getan hat und was er ist. Also wir beten gemeinsam mit unzähligen Geistern der vollendeten Gerechten im Himmel an. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Und seine Wohnung, sein Heiligtum ist auch ein Ort der Freude und des Lebens und des Lobpreises. In seinem himmlischen Heiligtum ist es nicht mucksmäuschenstill. Und wenn wir eintreten würden wollen, steht da so ein Schildchen, so schön vergoldet, mit bitte recht leise oder sowas. Oder bitte nehmt Rücksicht auf was weiß ich. Nein, wer in das Heiligtum Gottes eintritt, wird dort die Seelen der Überwinder antreffen, die Gott mit lauter Stimme loben, weil sie allen Grund haben, den Gott, der sie durchgetragen hat, zu loben und vor dessen Angesicht sie jetzt sein dürfen. Das Heiligtum ist ein Ort der Freude. Und jenseits dieses gläsernen Meeres, an dem sich die Seelen der Überwinder sammeln, treffen wir auch auf 7 Feuerfackeln, Offenbarung 4, Vers 5, auf 7 Feuerfackeln, die 7 Geister Gottes sind. Diese 7 Feuerfackeln stellen also die ganze Vollkommenheit des Heiligen Geistes dar. Das Gegenstück dazu war im irdischen Tempel. Weiß jemand, was das Gegenstück zu den 7 Feuerfackeln war im irdischen Tempel? Die Menorah, genau. Dieser 7-armige Leuchter, der jetzt nicht mehr dasteht. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Platz. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch, das stand ja auch ab und an hier. Dieser 7-armige Leuchter war eigentlich ein Hinweis auf den Heiligen Geist Gottes. Und wir sehen diesen Heiligen Geist dargestellt in den 7 Fackeln Gottes im himmlischen Heiligtum. Der alttestamentliche Prophet Jesaja beschreibt den Heiligen Geist Gottes, der auf dem kommenden König der Welt, also auf Jesus Christus, ruhen würde, in der Weise, wie diese Menorah aufgebaut war. Als erstes und im Mittelpunkt quasi der Hauptleuchter, das ist der Geist des Herrn. Und dann aus ihm heraus kommen 3x2 Arme. Als erstes der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes. Und dann als zweites der Geist des Rates und der Geist der Kraft. Und dann drittens der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So wird also Gottes Thronsaal vom Heiligen Geist, der einzig wahren Menora, erleuchtet und erfüllt, und sein feuriges Licht fällt auf das gläserne Meer, an dem die unzählbare Schar der erlösten Seelen und Geister anbetet. Unser Gott ist ein Gott der unergründlichen und unfassbaren Fülle. Und darauf deuten diese sieben Geister Gottes hin, nämlich die ganze Fülle des Heiligen Geistes, die sozusagen das Heiligtum erhält und erfüllt. Die sieben Geister Gottes zusammengefasst in dem Heiligen Geist. Also von Gott, von seinem Thron geht quasi Gott selbst aus und seine Weisheit und sein Verstand, sein Rat und seine Kraft, seine Erkenntnis und seine Furcht versiegelt all diejenigen hier auf Erden persönlich und trägt und tröstet sie, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Ja, unser dreieiner Gott ist ein Gott der Fülle. Wir sind mit der ganzen Fülle des Heiligen Geistes versiegelt und dieser trägt uns hier auf Erden durch und diese Fülle des Heiligen Geistes kommt sozusagen aus dem Heiligtum, vor dem wir uns jetzt eigentlich sozusagen versammeln. Ja, der Johannes erwähnt auch zweimal einen goldenen Altar vor dem Thron und das Gegenstück dazu war im irdischen Tempel der Räucheraltar. Und was Johannes zu diesem goldenen Altar sieht, ist hochinteressant. Offenbarung 8, Verse 3 bis 5. Wir wollen lesen Offenbarung 8, Verse 3 bis 5. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimme und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Der Hebräerbrief nun zeigt, wer sich im Himmel tatsächlich für die Gebete oder für die Heiligen selbst auf Erden einsetzt. Und das ist der Herr Jesus Christus selbst. Hebräer 4, Hebräer 7, Vers 25, Hebräer 9, Vers 24. Also sehr wahrscheinlich ist dieser andere Engel tatsächlich der Gott-Mensch selbst, Jesus Christus, der unseren Gebeten vor Gottes Thron Kraft gibt. Der andere Engel, er wird im Buch der Offenbarung auch erwähnt, im Zusammenhang mit dem Feuer des anderen Altars, wie wir hier auch eben gelesen haben. Es ist die Rede von zwei Altaren sehr wahrscheinlich. Der erste Altar, Hinweis auf den Brandopferaltar. Jesus selbst sorgt dafür, dass das Feuer brennen bleibt auf diesem Altar, der an seinem Erlösungswerk erinnert. Und dann der goldene Altar, auf dem Jesus Christus selbst quasi unsere Gebete, die Gebete aller Heiligen, als ein Opfer dem Herrn darbringt und so diesen Gebeten Kraft gibt. Jedes Gebet, das wir, die wir an Jesus Christus glauben, hier auf Erden sprechen, bekommt von Jesus Christus selbst auf dem goldenen Räucheraltar vor Gottes Thron im Himmel die nötige Kraft. Wenn das so ist, und so ist es ja auch, wie kommt es dann, dass wir Christen so wenig beten? Wenn Christus selbst für uns einsteht, vor dem Thron Gottes, wenn Gott selbst letztendlich unseren Gebeten Kraft gibt, wie kommt es, dass wir so wenig beten in der Praxis? Jemand sagte einmal, ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt, aber ich sage es gern wieder, du willst einen anderen Christen beschämen? Frag ihn, wie viel er betet. Gott, der Richter aller, er übersieht und vergisst nichts. Jedes Gebet seiner Kinder wird ihm als göttliche Opfergabe im himmlischen Heiligtum dargebracht. Unser Gott ist ein Gott, der die Gebete seiner Heiligen ernst nimmt. ist uns bewusst, welch ein unglaublich Privileg es ist, den Richter aller, den lebendigen Gott, aber Vater zu nennen, und dass wir jederzeit freimütig vor seinem Thron der Gnade erscheinen dürfen. Und wie Hebräer 10, Vers 19 sagt, wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, in dieses Heiligtum, durch das Blut Jesu. Wann immer wir beten, stehen wir gleichsam zwischen den Altären im Heiligtum, am gläsernen Meer und den sieben Feuerfackeln vor Gottes hochheiligem Thron. Und er hört uns an. Gott hört uns an, immer. Er schützt seine Privatsphäre nicht vor uns. Im Gegenteil, er hat einen Altar hingestellt, symbolisch gesprochen, um unseren Gebeten mehr Gewicht zu verleihen. Er hat seine Privatsphäre, sein Heiligtum, sein Allerheiligstes für uns geöffnet. Versuchen Sie einmal so in die Privatsphäre von US-Präsident Obama einzudringen, wie Sie es bei Gott, dem Richter aller, durch Ihr Gebet tun können. Unser Gott ist ein Gott, der hört. Nun, wir kommen dem Thron Gottes näher. Offenbarung 4, Vers 4. Dort sehen wir, dass rund um den Thron 24 Throne sind, auf denen 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häupten goldene Kronen. Wer sind diese 24 Ältesten? Sie können am Büchertisch verschiedene Auslegungen kaufen, zur Offenbarung oder zur Bibel insgesamt. Und wenn Sie die alle lesen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie verschiedene Antworten bekommen. Also, was ich hier sage, ist nicht das letzte Wort, auch wenn ich es gern so hätte. Es ist nur ein Vorschlag. Eine Deutung wäre, dass Johannes tatsächlich hier buchstäblich 24 Älteste sieht, also 24 führende Männer in der Gemeinde Gottes im Himmel. Im Alten Testament dienten 24 Priesterklassen im irdischen Tempel. Und die 24 Ältesten im Himmel könnten die Vertreter zweier priesterlicher Völker sein. Laut Offenbarung 21, Verse 12 und 14, stehen auf den 12 Toren und auf den 12 Fundamenten des neuen Jerusalems die Namen der 12 Stämme Israels und die der 12 Apostel. Das macht zusammen 24. Vielleicht sah Johannes hier die Träger dieser 24 besonderen Namen. Das bedeutet aber, dass Johannes lauter Juden sah, nämlich die Stammväter und die Apostel, also in irgendeiner Weise auch sich selbst. Wenn das die richtige Deutung ist, dann sehen wir schon, Antisemiten werden sich im Himmel nicht so wohl fühlen, der auch aussieht quasi wie der irdische Tempel der Juden damals. Und wir sehen auch etwas ganz Außergewöhnliches. Unabhängig davon jetzt, wen Sie in die 24 Ältesten sehen. Wir sehen hier, dass Gott seine Herrschaft und seine Herrlichkeit teilt. Er teilt. Er, der Richter aller, hat Menschen auf Thronen in seinem eigenen Heiligtum gesetzt. Wenn wir in den 24 Ältesten tatsächlich Geister von Menschen sehen und nicht Engel. Und wir wissen ja oder wir glauben, dass, wenn der Herr wiederkommt in Herrlichkeit, er seine Herrschaft und seine Herrlichkeit mit uns teilen wird, die wir an ihn glauben. Römer 8, Vers 17, Kolosser 3, Vers 4, 2. Thessalonicher 1, Vers 5 bis 10, 2. Timotheus 2, Vers 12. Was wir also hier sehen, ist, unser Gott ist ein Gott, der bereitwillig das teilt, was eigentlich ihm allein gehört. Ich hoffe doch, dass wir uns alle, die wir hier sitzen und sind, uns darin einig sind, dass dem Einzigen, dem allein alle Herrschaft und Macht gebührt, Gott, der Herr im Himmel ist. Aber er ist bereit, seine Herrlichkeit und seine Herrschaft mit denen zu teilen, die an ihn glauben. Aber diese 24 Ältesten, die sitzen natürlich letztendlich nicht einfach so im Himmel herum und freuen sich, dass sie jetzt endlich herrschen dürfen und mal so richtig den Chef raushängen können. Nein, am Ende dient das natürlich zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes. Und so werfen sie ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen, Offenbarung 4, Vers 11, Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Letztendlich, wer am Thron des hochheiligen und lebendigen Gottes ist, wird seinen Lobpreis und seine Anbetung unmöglich für sich behalten können. Und wenn wir jetzt noch weitergehen und wir uns noch näher an den Thron Gottes heranwagen, kommen wir zu einem sehr mysteriösen Teil am Thron Gottes. Wir lesen weiter in Offenbarung 4, Vers 6 bis 8. Wie Freddy schon vorgelesen hat, ich möchte nur zusammenfassen, was dort steht. Inmitten des Thrones und um den Thron her sind die vier sogenannte lebendige Wesen, die voller Augen vorn und hinten sind. Und jedes von ihnen hat je sechs Flügel, auch ringsum und innen voller Augen. Das erste Wesen hat das Gesicht eines Löwen, das zweite eines jungen Stieres, das dritte eines Menschen und das vierte eines Adlers. Wenn sie tatsächlich so aussehen, sind das schon recht spezielle Wesen, die da am Thron Gottes sind. Schon im letzten Teil habe ich sie kurz erwähnt. Und der alttestamentliche Prophet Hesekiel beschreibt ähnliche Wesen. Allerdings haben die vier Flügel und die haben diese vier Gesichter jeweils. Sie haben hier, hier, hier und hier. Das ist noch seltsamer. Und Hesekiel nannte diese Kreaturen Cherubim. Cherubim sind also geflügelte Engel, die am Thron Gottes dienen und ihn sogar tragen. Wie es Psalm 99, Vers 1 und Jesaja 37, Vers 16 sagen, Gott thront zwischen den Cherubim. Also wenn wir uns jetzt dem Thron Gottes nähern, dann sehen wir diese vier lebendige Wesen in und um und rings um den Thron. Sie tragen quasi den Thron. Das sind die Cherubim, diese außergewöhnliche Engelsordnung. Diese Mischwesen, könnte man fast sagen, voller Augen ringsum. Und diese hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, Offenbarung 4, Vers 8, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. In Offenbarung 5, Vers 6 und 11 sehen wir, dass sich um den Thron herum auch Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende Engel versammeln, die mit lauter Stimme Gott den Sohn preisen, der ja zu Rechten des Vaters ist. Von Jesaja erfahren wir, dass auch Seraphim rund um den Thron sind und Gott alle Zeit preisen. Unser Gott ist ein Gott, der unaufhörliches Lob verdient und auch bekommt. Müssen Sie sich mal vorstellen, diese Engel am Thron, ihre Hauptaufgabe ist eigentlich, den Thron zu tragen und rund um die Uhr Gott den Herrn zu loben und zu preisen. Und offensichtlich wird ihnen da nicht langweilig dabei für alle Ewigkeit. So herrlich und majestätisch ist unser Gott, dass sie ihn immer zu loben und preisen können und sie würden immer wieder was Neues zum Loben und Preisen finden. Unser Gott ist unendlich lobenswert und sein Heiligtum, der Ort an seinem Thron, ist ein Ort ständigen Lobpreises. Und die Engel finden sozusagen sogar ihre Erfüllung darin, den Herrn rund um die Uhr zu preisen. Und mit in dieses Lobpreis stimmen ein die Überwinder, die Seelen und beziehungsweise Geister der vollendeten Gerechten, die uns schon vorausgegangen sind, die sich am gläsernen Meer versammeln und alle zusammen loben und preisen den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns erlöst hat, der uns adoptiert hat und der einst regieren wird hier auf Erden und über das ganze Universum. Nein, für die Cherubim, für die Seraphim und für die Zehntausende mal Zehntausende mal Zehntausende, ja Myriaden von Engeln, ist es nicht langweilig oder eintönig, in der Gegenwart Gottes zu sein. Es ist ein Vorrecht. Die Anbetung des Schöpfers ist für Geschöpfe ein Privileg. Und nun sind wir der Herrlichkeit Gottes ganz nahe. Wir sind quasi Schritt für Schritt vorgegangen und nun sehen wir rings um den Thron ein Regenbogen von Aussehen gleich einem Smaragd, Offenbarung 4, Vers 3. In diesem strahlenden Regenbogen, der den Thron umgibt, kann man eine Parallele zum unzugänglichen Licht sehen, das Gott laut Paulus bewohnt. 1. Timotheus 6, Vers 16. Und als für den Propheten Hesekiel im Alten Testament der Himmel geöffnet wurde, sah er eine ähnliche Herrlichkeit. Hesekiel 1, Vers 28. Dort steht geschrieben, oder dort beschreibt Hesekiel, Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum, also ringsum den Thron Gottes, den Hesekiel sah. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Unser Gott thront inmitten eines üppigen Farben- und Lichtermeeres. Seine Herrlichkeit strahlt vom Thron durch diesen Regenbogen ab, vereint sich mit dem feurigen Licht der sieben Fackeln und bricht sich sozusagen im gläsernen Meer. Wenn wir das alles sehr wörtlich nehmen, dann muss ja das funkelnde Lichterspiel, das sich dadurch im Heiligtum bildet, unbeschreiblich sein. Die Lichtherrlichkeit, das Licht, die Schönheit, all das Strahlen in Heiligtum, das ist für uns Menschen jetzt gar nicht in Worte zu fassen. Die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes erfüllt das Heiligtum. Und zu dieser Fülle haben wir freien Zugang durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und so, Offenbarung 4, Vers 2 bis 3, jetzt sind wir vor dem Thron angekommen, so sitzt im Zentrum des Thronsaals, auf dem Thron, mitten in dieser Lichtherrlichkeit, einer von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Gott selbst ist Licht, funkelnd, strahlend, herrlich, und sein Licht strömt durch den Thronsaal, aus dem Tempel, durch das himmlische Jerusalem, über den himmlischen Zionsberg, hinaus in das Paradies. Wie gesagt, Paulus nennt dieses Licht eigentlich unzugänglich. Eigentlich ist dieses herrliche Licht, diese Schönheit für Menschen unzugänglich. Und das ist auch keine Untertreibung. Als Hesekiel nämlich diese soeben beschriebene Herrlichkeit sah, als quasi der Thron Gottes vom Himmel herabkam in einer Vision für Hesekiel, da fiel er nieder auf sein Angesicht und er brach zusammen, Hesekiel 1, Vers 28. Und als der Prophet Jesaja im irdischen Tempel einmal die Herrlichkeitserscheinung Gottes sah, da rief der Jesaja entsetzt aus: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Ich habe schon einmal über dieses Thema, über diese Heiligkeit Gottes gesprochen. Wann immer Gott seine ganze Herrlichkeit und Heiligkeit einem Menschen offenbart, steht der Mensch nicht da und sagt: Juhu, ich sehe sie, das ist schön. Der Mensch bricht zusammen unter der Majestät und der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes. Als der Herr Jesus auf Erden nur ein bisschen seine Herrlichkeit gezeigt hat den Jüngern, durch die Wunder, die er tat, interessanterweise lesen wir teilweise, was die Reaktion der Jünger war, als er zum Beispiel den Sturm auf dem See stillte. Da haben die Jünger nicht gejubelt, juhu, der Sturm ist jetzt vorbei, sondern es heißt, dass sie sich gefürchtet haben, als Gott selbst Mensch geworden seine Herrlichkeit und Macht und Majestät zeigte. Als Johannes, der ja so ein treuer Nachfolger des Herrn war, als am Anfang der Offenbarung Jesus Christus in seiner vollen Herrlichkeit sieht, was geschah? Er brach zusammen und lag vor dem Herrn wie tot. Die Herrlichkeit unseres Gottes ist so groß und so undurchdringlich, dass ein Mensch vor Gott nicht bestehen kann. Und doch, gerade diese Herrlichkeit ist für uns Menschen zugänglich gemacht worden, nämlich durch das Blut des Lammes, durch das stellvertretende Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Und Johannes sieht, wie aus diesem Thron, aus dieser Herrlichkeit, wo Gott, der das Licht selbst ist, sitzt, wie Blitze und Stimmen und Donner aus ihm hervorgehen. Sicher kann man in diesen Blitzen und Stimmen und Donner einen Hinweis darauf sehen, dass Gott am Ende der Zeit richten wird. Wie gesagt, der Johannes war dort zu der Zeit, wenn Gott die Herrschaft antreten wird. Diese Zeit ist noch nicht gekommen. Aber wir können darauf auch einen Hinweis sehen, dass jetzt unser Gott ein aktiver Gott ist. Er sitzt nicht auf seinem Thron und sinnbildlich gesagt dreht Däumchen. Nein, unser Gott ist ein aktiver Gott. Aus seinem Thron gehen Blitze und Stimmen und Donner hervor. Von seinem Thron geht ja auch sein Geist hervor. Unser Gott ist ein persönlicher und hochheiliger und auch aktiver Gott. Er ist aktiv in Zeit, Raum und Geschichte. Gott schreibt Geschichte. Er schreibt es auch heute und er kommt zum Ziel. Und er schreibt auch, um es so zu sagen, Geschichte in ihrem Leben ganz persönlich. Er kommt auch mit ihnen ans Ziel. Unser Gott ist nicht irgendeine ferne Gottheit, der mal die Erde geschaffen hat und sie dann ihrem Schicksal überlassen hat und wir müssen halt gucken, wie wir über die Runden kommen. Nein, unser Gott ist ein aktiver Gott, selbst wenn er wirkt wie das leise Säuseln eines Windes, wie er mal gegenüber Elia offenbart hat. Unser Gott ist ein aktiver Gott, aber er ist auch ein hochheiliger Gott, wie wir gesehen haben. Mose sagt, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist, ein eifernder Gott. Und für alle, die sagen, ja, das war Mose, das war im Alten Bund, der Hebräerbrief bestätigt das über die Gläubige des Neuen Testamentes auch noch einmal, nämlich in Hebräer 12, Vers 29. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Niemand kann vor diesem Gott bestehen, wenn nicht Jesus Christus sein Stellvertreter ist. Der Gott, den wir anbeten, ist heilig, heilig, heilig. Erlauben Sie es mir einmal so zu sagen, unser Gott ist nicht nett, nett, nett. Er ist heilig, heilig, heilig. Seine Liebe ist nicht von seiner Heiligkeit zu trennen. Seine Gerechtigkeit ist nicht von seiner Heiligkeit zu trennen. Seine Vergebung ist nicht von seiner Heiligkeit zu trennen. Und darum gibt es nur und einzig und allein Zugang zu Gott durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und wer das ablehnt, ist verloren. Wer das ablehnt, kann und wird nicht vor Gottes Thron bestehen. Wer das ablehnt, wird, wenn er die Herrlichkeit Gottes sieht, zusammenbrechen und wird nur noch sagen, ich, elender Mensch, wer war ich, dass ich mich diesem Gott widersetzt habe? Jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, uns diesem Gott zu nahen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, wie es der Hebräerbrief sagt, verstockt eure Herzen nicht. Der Hebräerbrief geht sogar noch weiter als das Alte Testament. Jetzt, wo Jesus Mensch geworden ist, jetzt, wo die Erlösung allen frei zugänglich ist, jetzt, wenn ihr das Evangelium jetzt verstößt, wenn ihr jetzt den abwendet, der vom Himmel her redet, durch seinen Heiligen Geist, wenn nämlich das Wort Gottes verkündigt wird, ihr werdet eine viel schlimmere Strafe erleiden als diejenigen, die im Alten Bund Gott abgelehnt haben. Irrt euch nicht, unser Gott ist auch heute noch ein Gott, der nicht mit sich spotten lässt. Er ist heilig, 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 wie wir gesehen haben, wenn wir uns vorwagen in sein Heiligtum. Und doch, so heilig und herrlich und andersartig, wie er ist, wir können nicht ohne diesen Gott. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen sein Blut. Wir sind von diesem Gott, der der Richter aller ist, wie es Hebräer 12, Vers 23 sagt. Wir sind von diesem Gott abhängig. Ja, einerseits ist es so. Vielleicht ist es Ihnen so ergangen bei dem, was ich Ihnen geschildert habe oder was Sie selber in der Bibel mitgelesen haben. Einerseits ist es so, Heiligkeit stößt uns ab, weil wir Sünder sind. Wir fürchten den Herrn und seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit und seine Forderung, seid heilig, denn ich bin heilig. Andererseits, und das haben Sie vielleicht auch erfahren jetzt, Heiligkeit zieht uns auch an, weil wir im Bild Gottes auch immer noch und nach wie vor geschaffen sind. Wir verlangen nichtsdestotrotz nach dem Herrn und nach seiner Herrlichkeit und nach der Möglichkeit, heilig und untadelig vor ihm stehen zu können. Und es ist möglich durch Jesus Christus. Oh ja, es ist letztendlich so, wie es die Söhne Koras ausrufen. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Ja, Gott, der Richter aller. Irren wir uns nicht, er ist der Richter aller. Er ist eine furchteinflößende Erscheinung, aber er ist zugleich auch eine unwiderstehliche. Es gibt nichts Schöneres, nichts Großartigeres und letztendlich auch nichts Erfüllenderes als die strahlende, reine und dreimal heilige Herrlichkeit Gottes. Und es ist die Ewigkeit in unserem Herzen, trotz all unserer Sünden, trotz all unserem Versagen. Es ist die Ewigkeit in unserem Herzen, die nach dieser unendlichen und unzugänglichen Schönheit schreit und danach verlangt und sie bekommen will. Und durch das Blut des Herrn Jesus Christus ist dieses unzugängliche Licht, diese unzugängliche Schönheit ist zugänglich gemacht worden. Wir werden einmal in der heiligen Gegenwart Gottes sein. Wir werden seine Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit genießen und uns daran erfreuen. Und wir werden nicht tot umfallen, weil Christus uns von allen Sünden gereinigt hat und weil wir jetzt in ihm versetzt sind. Ja, was das alles noch im Detail bedeutet, nämlich durch das Blut des Herrn Jesus gereinigt zu sein und ihm jetzt nahe gekommen zu sein, das werden wir dann Anfang nächstes Jahr besprechen, wenn wir uns Hebräer 12, Vers 24 angucken, wo steht, dass wir auch gekommen sind zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Aber bis dahin trachten sie nach ihrem Gott, dem Richter aller. Suchen Sie ihn im Gebet, in seinem Wort, denken Sie über ihn nach, machen Sie ihn zum höchsten Ziel Ihres Lebens. Machen Sie es zum höchsten Ziel Ihres Lebens, ihm zu gefallen, ihm Freude zu machen, zu seiner Ehre zu leben. Paulus formuliert es so: Tut, was die Apostelbriefe euch lehren, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Jakobus sagt es so: Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Ja, unser Gott ist ein gefährlicher Gott. Sein Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Er ist kein zahnloser Tiger. Er ist nicht der Kumpel, wie ihn manche schildern. Er ist sehr, sehr viel größer. Und je besser wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir von seiner Majestät und Makellosigkeit und unserer Niedrigkeit und Sündhaftigkeit erschüttert werden. Es kann erschütternd sein, sich diesem Gott zu nahen und sich von seinem Wort überführen zu lassen. Aber es lohnt sich. Er ist das höchste Gut des Himmels, unseres zukünftigen Wohnortes. Es lohnt sich, diesem Gott, dem Richter aller, zu nahen. Der Weg ist frei, völlig frei, durch Jesus Christus. Und darum beten und wünschen Sie, und damit möchte ich auch abschließen, wie David, der Folgendes gebetet hat: Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Ja, jagen Sie der Heiligkeit nach, wie es Hebräer 12, Vers 14 sagt. Seien Sie ein Nachahmer Gottes, wie es Paulus sagt. Leben Sie bewusst mit Ihrem Gott. Suchen Sie aktiv seine Gegenwart. Denn dann kann Ihre Seele innere Ruhe, tiefe Freude und bleibenden Frieden finden, unabhängig von den Umständen, in denen wir gerade jetzt vielleicht stecken. Denn ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Und so wollen wir uns vielleicht doch für diese Woche das vornehmen, was im Psalm 84, Vers 11 sagt: Ja, ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir, danke ich dir, dass der Zugang zu dir völlig frei ist. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich für uns gegeben hast, dass du an unserer Stadt das perfekte Leben geführt hast, dass du an unserer Stadt gelitten hast, an unserer Stadt gestorben bist und an unserer Stadt auferstanden bist und an unserer Stadt in den Himmel gefahren bist und dass du uns jetzt auch vor dem Vater vertrittst. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, gib an jeden von uns auch die nötige Kraft, die Gnade, Herr, auch die Weisheit, dass wir unser Leben so führen, wie es dich ehrt und Ehre gibt, Herr, und dass wir dich verherrlichen dürfen und dass wir dir ähnlicher werden, Herr, und ja, dass wir immer mehr und immer tiefer in eine Beziehung zu dir treten, Herr. Gib dazu Gnade auch diese kommende Woche für jeden einzelnen von uns. Ich danke dir dafür. Amen.